Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Heute unterhalten wir uns über das Neukundengeschäft von Agenturen, zum Beispiel über deren Positionierung, und dazu bin ich mit Kai Halter verabredet. Hallo, Herr Halter.
Ja, hallo, Herr Burak.
Und Herr Halter ist Marketingleiter bei EBM Papst. Und Herr Halter, es wäre nett, wenn Sie mal ein, zwei Sätze zu sich sagen, wenn Sie mal ein, zwei Sätze sagen zu Ihrem Unternehmen.
Ich bin 50 Jahre alt, seit 23 Jahren bei EBM Papst, habe Wirtschaftsingenieursstudium mit Schwerpunkt Informatik hinter mich gebracht und durfte dann den ersten Webauftritt von EBM Papst gestalten, zusammen mit einer Agentur. Und dort hat dann eigentlich die Marketing-Affinität begonnen und bin dann im Verlauf des Prozesses gefragt worden, ob ich Pressesprecher von EBM Papst werden möchte. Das habe ich dann bejaht. Ich habe zwar nicht gewusst, was so ein Pressesprecher macht, aber ich dachte, naja gut, probieren wir es mit 27, nicht die schlechteste Alternative zum PCs aufstellen und Netzwerke installieren. Ja, und so bin ich dann da reingeschlittert. Zwischenzeitlich verantworte ich das gesamte weltweite Marketing von EBM Papst. Ich habe hier am Standort 36 Marketing-Mitarbeiter, von denen aber 10 im Messe- und Eventbereich sind und in Landshut und St. Georgen je 5. Und weltweit Marketing-Netzwerk mit professionellen Marketing-Mitarbeitern, aber auch semi-professionellen Marketing-Mitarbeitern von rund 90.
Ja, Einstieg hört sich so ein bisschen an, wie auch Agenturen arbeiten. Wir nehmen erstmal den Job an, wird schon funktionieren.
Ja, so ähnlich war das, glaube ich, auch.
Meine erste Frage, die ich an Sie habe, ist total trivial. Wie kommt man mit Ihnen als Dienstleister, als Agentur überhaupt in Kontakt? Ich habe mal so meine Zweifel, ob das telefonisch funktioniert.
Da haben Sie, die Zweifel kann ich definitiv bestätigen. Sie haben telefonisch so gut wie keine Chance, mit mir in Kontakt zu treten. Eigentlich schafft man das fast gar nicht, mit mir in Kontakt zu kommen, weil wir natürlich als großes Unternehmen, großes Industrieunternehmen, sehr, sehr viele Akquiseanfragen, gerade von der Agenturseite, haben. Aber wir haben ein sehr, ja, sehr gutes Agenturnetzwerk, mit dem wir eigentlich schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Wir sind sehr treu zu unseren Dienstleistungspartnern. Und insofern haben sie ziemlich schlechte Karte. Wenn ich Agenturen brauche, wo ich sage, naja, da fehlt mir was in dem Portfolio, was ich jetzt im Augenblick habe, dann ist es eher so, dass wir von uns aus aktiv werden, dass ich dann tatsächlich einen Impuls auch ins Team setze, dass wir uns die Agenturlandschaft für dieses Gewerk letztendlich anschauen.
Können Sie mal so eine Hausnummer, Größenordnung sagen, wie viele Anfragen Sie von, ich nenne es jetzt mal Dienstleister aus dem kommunikativen Bereich, bekommen? So?
Es ist wirklich schwierig zu sagen, weil gerade die telefonische Anfrage, die landen ja alle bei meiner Assistentin draußen, aber das sind täglich 2 Minimum. Was ich im Augenblick sehr stark erlebe, ist auch Akquisetätigkeit über LinkedIn und Xing-Profile, was ich eigentlich sonderlich gut finde, weil man versucht sich dort zwar zu vernetzen, aber es ist halt doch keine Akquiseplattform und unsere, also von unserer Seite, von der Industrieseite. Für mich ist es ziemlich schwierig, dort auch, ich sag mal, offen auch Anfrage zu beantworten, weil in 90% der Fällen wird tatsächlich ein Dienstleister anfragt, kommt direkt im Anschluss ein Akquiseversuch. Und das ist einfach zeitraubend. Und ist für mich auch nicht wirklich zielführend, weil ich eben sehr genau weiß, was ich brauche und dazu oftmals halt auch die richtigen Partner im Boot habe, die gebrieft sind, die wissen, wie eben Papst funktioniert, die wissen, wie meine Leute funktionieren, wie ich funktioniere. Und diese Kaltakquise, die ist bei uns eigentlich fast nie von Erfolg gekrönt.
In unserem Vorgespräch haben Sie auch davon erzählt, dass Sie in einem Verband engagiert sind.
Das ist nur mein Nebenberuf, aber gleichzeitig auch meine Passion. Ich hatte vor 10 Jahren das Glück, gefragt zu werden von den ehemaligen Geschäftsführern von Indocom, ob ich Interesse hätte, im Kommunikationsverband aktiv mitzuarbeiten und auch Vorstandsposition zu übernehmen, weil die sich überlegt haben, wir haben aber eigentlich keinen Verband im Kommunikationsbereich, der tatsächlich Industrieunternehmer und Agenturen eine Plattform bietet. Und mit dem Bundesverband Industriekommunikation, also dem BVIK, haben wir vor 10 Jahren tatsächlich so eine Plattform geschaffen und haben die auch gegründet. Und damals war es ein Verbändle mit ganz wenigen Mitgliedern. Zwischenzeitlich sind es über 200 Unternehmer und über 1000 Menschen, die sich in dem Verband engagieren, die sich tatsächlich zur Aufgabe gestellt haben, B2B-Kommunikation zu professionalisiere, der auch eine Stimme zu geben.
Das hört sich durchaus ein bisschen größer an als das, was der GWA anbietet. Da gibt es ja auch, wenn ich richtig informiert bin, so eine Sektion, die sich nur um das Thema B2B-Agenturen kümmert.
Das ist richtig. Also wir haben ja auch mehrfach einen GWA-Profi mit unserer Werbeagentur gewinnen dürfen. Aber es ist doch was anderes, ob sich, ja, ich sag mal, die Agenturen in ihrem eigenen Saft drehen und sich nur mit, ja, ich sag mal, mit Agenturpolitik, mit Agenturgeschäft beschäftigen oder ob sie tatsächlich die Kunden, ihre Kunden mit dem Boot haben und sich dort auf einer Austauschplattform wirklich auch begegnen können, wo man voneinander lernen kann. Was wichtig ist beim Bundesverband Industriekommunikation tatsächlich, dass wir einen Code of Conduct entwickelt haben, eben keine Akquisetätigkeiten auf den Veranstaltungen zu wollen und hier auch ziemlich restriktiv einschreite, wenn das stattfindet.
Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie Ihren Agenturen, Ihrem Agenturnetzwerk sehr treu sind. Das hat Vorteile. Man kennt sich, man weiß, wie der andere arbeitet, man weiß, wie der andere tickt und so weiter und so fort. Man kennt die Prozesse und Strukturen. Aber das hat natürlich auch Nachteile. Und einer könnte zum Beispiel sein, dass eine Agentur nach einiger Zeit dazu neigt, ich nenne es jetzt mal, den Schwung zu verlieren. Sehen Sie das genauso und werden Sie das genauso sehen? Wie gehen Sie damit um?
Man muss sich schon auch von Jahr zu Jahr wirklich motivieren, um den Schwung tatsächlich nicht zu verlieren. Es ist auch immer wieder eine Herausforderung, ich sage mal, den Blick von außen zu behalten, wenn man lange Jahre mit einem Industriepartner zusammenarbeitet. Und wo brauche ich denn den Mehrnutzen von einer Agentur? Das ist im Prinzip, dass sie meinen Blick oder den Blick von außen auf unsere Aufgabe führt. Und uns da auch Impulse gibt, was man von innen raus gar nicht mehr sehen kann. Und natürlich ist es schwierig und ich kann das sehr genau sagen, weil ich jetzt über 17 Jahre mit Lead-Agentur von uns zusammenarbeite. Es ist schwierig, das am Leben zu halten. Wir versuchen das im Prinzip auch so zu machen, dass man mit unterschiedlichen Blickwinkeln auch selber drauf gucke, dass man uns auch Ergebnisse und Lösungen von anderen Industrieunternehmen anschaue und die dann wiederum zu unserer Agentur spiegeln und sage, hey, habt ihr da Kompetenz? Und wir tauschen uns natürlich jährlich tatsächlich aus, wie sich auch die Agenturkompetenz verändert und wo dann auch letztendlich Mehrwert für uns entstehen kann. Und wenn es gar nicht anders geht, dann ist es tatsächlich so, dass auch mal das Kundeteam auf Agenturseite sich entweder ergänzt oder tatsächlich sich auch austauscht.
Das Was haben meinen Sie genau mit austauscht?
Ja, dass einfach andere Kreativdirektoren, andere Kontakte, andere Teammitglieder letztendlich in dem EBM-Papst-Team auf Agenturseite sitze.
Wenn ich mir mal das Thema Positionierung von Agenturen anschaue und ich unterscheide jetzt mal nicht, ob das B2B oder B2C ist, habe ich in den letzten Jahren wiederum den Eindruck bekommen, dass die, ich nenne es jetzt mal die Alleskönner, also die Agenturen, die behaupten, ein ganz, ganz breites Spektrum anzubieten, Full Service, wie immer man das auch nennen mag, dass die wieder mehr geworden sind. Wie wirkt denn das auf Sie, wenn eine Agentur, die, ich sage jetzt mal, irgendwie im zweistelligen Bereich, was die Mitarbeiteranzahl angeht, aufgestellt ist, von sich behauptet, alles zu können?
Für mich klingt es nicht glaubwürdig tatsächlich. Ich glaube, dass wir in einer unheimlich dynamischen Welt im Augenblick auch leben, dass gerade Themen der Digitalisierung, ob das Augmented Reality, ob das 3D-Animationen, ob das wirklich Hologramme oder solche Themen sind. Das lässt sich von einer Full-Service-Agentur professionell tatsächlich aus meiner Sicht nicht vollständig abbilden. Und wir sind auch zu der Strategie übergegangen, uns Spezialagenturen dazuzunehmen, die sich auf solche neue Technologien auch spezialisiert haben und verknüpfe die dann praktisch mit unserer Lead-Agentur im Hinblick auf, wie wollen wir nach außen auftreten, aber die Umsetzungen, die professionelle Umsetzungen, die lassen wir ganz oft tatsächlich bei Spezialagenturen machen und haben da auch beste Erfahrungen damit gemacht. Wir haben eine zweite Entwicklung, die ich im Marketing sehe, die Professionalität auf Industriekundenseite hat deutlich zugenommen in der letzten Jahre. Das heißt, dass jetzt echt schlaue und intelligente Köpfe auf der Industrieseite die Impulse geben und die halt tatsächlich auch ihre Partner dann nach dem, was sie in dem Augenblick wirklich brauchen, aussuchen. Also ich glaube nicht, dass diese große Agenturen, die den Full-Service-Anspruch haben, in Zukunft noch in dem Maß gebraucht werden.
Mhm. Wie wichtig sind denn für Sie, wenn es um die Agenturauswahl geht, sowas wie Awards? Die werden ja von vielen Agenturen sehr hochgetragen, nenne ich es mal so.
Was soll ich da sagen? Wie gesagt, wir haben also einige GWA-Profis gewinnen dürfen.
Und, sonst würde ich Sie ja nicht fragen, wenn das nicht so wäre, nicht wahr?
Ja, es wird hoch gerankt, klar, auf Agenturseite. Ich gucke mal gern die Einzelprojekte an, die Agenturen dann auch wirklich in der Öffentlichkeit zeigen. Für mich ist jetzt ist nicht so wichtig, dass viele, viele kreative Awards in den Vitrinen meiner Agentur stehen, sondern ich gucke sehr genau, was ich letztendlich brauche und ich halte es nicht für so wichtig. Wobei, um ins Relevant-Set zu kommen von Industrieunternehmen, ist es oft doch hilfreich. Aber es ist natürlich auch ein unglaublicher Aufwand, solche Pitch-Ausschreibungen oder Agentur-Ausschreibungen oder GWA- oder Profi-Ausschreibungen letztendlich auch zu realisieren, um dann auch, sag mal, einen Award zu gewinnen. Das ist schon, der Aufwand ist riesig.
Sehen Sie einen Unterschied zwischen dem, was zum Beispiel der GWA darstellt, wo es eher stärker um das Thema Effizienz geht, und dem, was im Bereich von Kreativ-Awards dargestellt wird?
Für mich schwer zu beurteilen. Also ich glaube, dass gerade Kreativität halt der Teil ist, den man ganz oft braucht, um gute Kommunikation hinteraus zu erreichen. Und ich glaube, dass da schon auf Agenturseite ziemlich viele gute Leute sind, die auch für unterschiedliche Kunden unterschiedliche Projekte umsetzen und dort dann auch, ich sag mal, aus ihrem Erfahrungsschatz zum Nutzen von Industrieunternehmen wirklich Kreativität entwickeln.
Wenn man sich mal die Honorarentwicklung der Agenturen in den letzten Jahren anschaut, sieht man, dass Agenturen immer weniger Geld verdienen.
Ist das so? Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die wirklich wenig Geld verdienen. Es ist eher so, dass einen manchmal das Gefühl beschreitet oder mich manchmal das Gefühl beschreitet. Ich mache es an einem anderen Beispiel fest. Wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte und habe 600.000 Euro zur Verfügung und beauftrage einen Architekt, in dem Fall jetzt das Äquivalent zur Agentur, sage, hey, machen wir mal ein paar Pläne da dafür, und am Schluss der Pläne sind dann halt 500.000 Euro weg und ich habe noch 100.000, um das Haus fertig zu bauen, dann bleibt da halt relativ wenig für Kommunikation nach außen übrig. Und das sind Diskussionen, die ich auch immer wieder mit meinen Partnern führe, wo ich sage, ey, ihr müsst schon uns ein bisschen Spielraum lassen, dass wir am Schluss auch noch das Haus bauen können, weil sonst wird es relativ klein und wird nicht die Wirkung erzielen. Und da sind wir immer wieder im Clinch tatsächlich. Das richtige Maß an Verteilung, was stecke ich in Konzeption und Planung und was stecke ich tatsächlich in Exekution und in coole Idee, da sind wir immer wieder im ziemlich kontroverser Austausch. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Es ist aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, naja, die Agenturlandschaft verdampft ihre.
Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass Sie einer der letzten Mohikaner sind, die Agenturen noch selbst einkaufen, wie Sie mir im Vorgespräch sagten, und dass es bei Ihnen kein Procurement gibt.
Das ist richtig, und das gibt uns natürlich auch sehr viel Freiheit im Aussuchen der Partner. Es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Regel zwischen dem externen Dienstleister und dem Team, das intern arbeitet. Und ich bin Gott froh, dass bei uns tatsächlich die Einkaufsorganisation sich nicht in den Einkauf von Kreativleistung einmischt, weil ich glaube, man kann Kreativleistung nicht nach Angebot und Freigabe oder nach Angebot und runterverhandeln und Rabattstaffeln und so weiter einkaufen. Ganz einfache, aber ziemlich coole Idee ist einfach auch eine ganze Menge Geld wert, wenn man dann einen großen Nutzen für eben einen Papst kriegen kann. Das kann man nicht wie Werkzeugmaschine oder Werkzeuge einkaufen. Und da ist die Expertise tatsächlich bei uns im Team, wo wir ganz klar schauen, was ist uns wert und passt es zu dem, was uns die Agentur letztendlich auch anbietet. Und wir sind auch oft so, dass wir im Nachhinein nochmal über den tatsächlich geschaffenen Wert diskutieren.
Da sind wir ja einer Meinung, dass man Agenturleistungen nicht einkaufen kann wie Schrauben. Aber es gibt ja durchaus auch Einkaufsabteilungen, die sind so aufgestellt, dass es dort Mitarbeiter gibt, die wissen, wie Agenturen arbeiten, weil sie dort vielleicht selber mal geschafft haben. Ja. Und die eben wissen, dass man das nicht wie Toilettenpapier einkauft, sondern dass es eine qualitative Leistung ist. Wäre denn das für Sie nicht eine Hilfe zu sagen, pass auf, die Kosten, das gebe ich jetzt mal einem Bad Guy und Sie sind der Good Guy und der soll sich mal um das Thema Transparenz, ist ja auch noch ganz wichtig, um das Thema Transparenz und Kosten kümmern.
Gut, für mich.
Das wäre doch für so, Sie eine einfache Lösung.
Ja, aber ich würde die nicht in der, also so einen Dienstleistungseinkäufer würde ich nicht in der Einkaufsorganisation sehen, weil eine Einkaufsorganisation von Industrieunternehmen, das sehe ich sehr, sehr wohl auch bei uns, doch immer sehr tatsächlich Einsparvolumen getrieben ist. So einen Einkäufer in der Marketingorganisation, den könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Aber was raten Sie denn Agenturen, die es in der Tat mit einem Einkauf zu tun haben, der Kreativleistungen beschafft, wie Schrauben?
Das ist schwierig zu beantworten, weil oftmals sind es natürlich auch große Kunden, die man da dann schändlich hat. Aber ich würde tatsächlich nicht jeden Schweinedeal mitgehen, wenn man sage, dann kann ich es halt für euch nicht, dann kann ich es halt für euch nicht realisieren, weil es hilft ja nichts. Wir sind in ähnlichen Situationen, wenn man mit jedem Ventilatoren, die wir verkaufen, wenn wir mit jedem Ventilator 5 € mitgeben, dann können wir zwar einen tollen Umsatz machen, aber letztendlich erzeugen wir halt keinen Gewinn und die Agenturseite muss auch Gewinn erzielen. Das, glaube ich, muss vielleicht auch auf Agenturseite eine gewisse Stärke entwickelt sein, wo man sagt, na, ich gehe nicht jeden Schweinedeal einfach mit. Ich finde es sehr, sag mal, sehr kritisch, wenn man sich gerade den Agenturbereich, wenn es um Messeagentur, Messeausschreibungen geht und wie da wirklich über einen massivsten Preiskampf Projekte letztendlich vergeben werden, wo, ich sag mal, objektiv gesehen nichts verdient werden kann. Ich glaube nicht, dass es dem Industrieunternehmen was bringt. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich der Agentur was bringt, weil schön, wenn ich immer billig einkaufe, aber mein Partner gibt es irgendwann nicht mehr. Das hilft halt auch überhaupt nichts. Also da bin ich sehr pragmatisch unterwegs. Das ist immer Leben und Leben lassen. Und genau diese Praktiken, die zum großen Teil von ganz großen Unternehmen eingeführt sind, Preisdumping zu unterstützen über Bidding-Verfahren, irgendwelche Messestände zu vergeben und dann noch nachzuverhandeln und so. Das ist unlauter und ich halte es für die komplett falsche Entwicklung.
Ja, also so kann man sicherlich nicht die besten Leistungen bekommen, sondern eher den günstigsten Preis. Ob das mittelfristig so hilft, darüber kann man sicherlich streiten. Das sehe ich genauso. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie einen Trend sehen, der sich so unter dem Thema Inhousing zusammenfassen lässt. So hatte ich Sie zumindest verstanden, dass immer mehr Unternehmen bestimmte Leistungen selber erbringen und die weniger an eine Agentur beauftragen.
Da muss man Inhousing, glaube ich, einfach definieren. Was ich im Vorgespräch erwähnt habe, ist halt tatsächlich, dass die Kompetenz auf Seiten der Industrieunternehmen, das beobachte ich in meiner eigenen Organisation ja auch, mit jedem Job im Prinzip auch zunimmt. Und oft ist es für uns sogar möglich, eine Kommunikationsstrategie im Haus selber zu entwickeln und mit der Agentur zusammen endlich zum Leben zu erwecken. Und was an der Stelle einfach wichtig ist, dass Agenturen auch mit meinem Team und mit mir denken und nicht für mich und mein Team denken, weil das ist das, was früher ganz oft halt der Fall war. Da hatte man selber die Expertise gar nicht im Team. Und wir haben tatsächlich dann die Beratungsleistung komplett von Agenturseite eingekauft. Heute ist es so, dass, ich sag mal, das Team, was Kommunikationsleistung erstellt, ganz oft aus Mitarbeitern in der Agentur und Mitarbeitern in meinem Team besteht, sich als ein Team letztendlich auch verstehen und Projekte miteinander abwickeln. Also die Kompetenz in-house, die ist extrem gewachsen. Also da hat sich wahnsinnig viel getan die letzten Jahre. Und das macht es natürlich auch schwer, weil es natürlich gegen das Businessmodell auch von einer Beratungsagentur geht, die normalerweise sich halt erzähle, dass das will schon erreiche und dann ein Konzept dafür anbietet. Wir liefern oftmals schon den Weg auch zum Teil mit. Und das ist tatsächlich dieses In-Housing, was ich auch fordere. Also ich fordere auch von meinen Mitarbeitern, dass sie sich zum Berater entwickeln und nicht nur zum Buntstift für unsere Abteilungen. Und da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Es sind ja auch noch ein paar mehr Player dazugekommen. So etwas zum Beispiel wie Unternehmensberatungen, so etwas wie Systemhäuser. Welche Rolle spielen die aus Ihrer Sicht?
Schwierig. Die haben sicher ihre Berechtigung an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich gerade Systemhäuser und Unternehmensberater anschaue und schaue mir auf der anderen Seite Marketingautomation an, die ganz oft verknüpft sein muss in CRM-Systeme hinein, in in Abläufe im Unternehmen hinein, wo das Marketing eine sehr enge Schnittstelle zum Vertrieb hat, weil wir gerade im Marketing-Automation-Bereich das Vorwärmen, Leads qualifizieren und ich sage mal aus Marketing-Qualified-Leads letztendlich Sales-Qualified-Leads generieren müssen. Dort hilft es sehr oft, wenn man einfach tatsächlich Unternehmensberatungen hat, die Unternehmensabläufe sehr genau im Auge haben und die nicht nur das Kommunikationsziel letztendlich versuchen zu verfolgen. Also ich glaube, dass das notwendig ist, dass es hier eine Verzahnung und eine Vernetzung gibt. Und es wird dann schwierig, wenn eine Unternehmensberatung meint, sie müsste Kommunikation machen. Und es wird dann schwierig, wenn eine Kommunikationsagentur meint, sie müsste Unternehmensberatung machen.
Das Letzte kann ich verstehen. Das Erste gibt es ja durchaus Strukturen, die das zumindest mal organisatorisch abbilden können. Also Accenture hat sich ja in diesem Bereich durchaus mit Kreativagenturen, auch hier unterscheide ich jetzt mal nicht zwischen B2B und B2C, verstärkt. Von daher rein von der Situation, wie sich dieses Konstrukt darstellt, könnten die das ja leisten.
Ja, aber das geht genau in die Richtung, die wir vorhin schon diskutiert haben. Dieser Full-Service-Gedanke, glaube ich, wird sich auf Dauer nicht durchsetzen, weil ich glaube, man wird diese Spezialisten und Spezialdienstleister brauchen, um am Ende den bestmöglichen Erfolg zu haben. Ich glaube nicht, dass es auch durch Zukäufe von Dienstleistungsbereichen letztendlich die Kernkompetenz, die eigentliche Kernkompetenz des Bereichs um so viel erweitert. Das glaube ich nicht und ich mache auch die Erfahrung, dass wir gerade für Spezialaufgaben auch wirklich Spezialisten brauchen, die dann vielleicht auch losgelöst von der großen Organisation einfach auch mal querdenken.
Da sind wir ja einer Meinung, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass dieses Thema 360 Grad integriert, wie auch immer, halte ich für einen ganz falschen Weg. Ja, Alter, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihren Input. Ich fand es sehr, sehr spannend.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.